Ich denke mal, wir alle haben zu Hause Spiegel, einen oder sogar mehrere. Und diese Spiegel haben wir ja nicht nur zur Dekoration oder damit der Raum etwas größer erscheint, sondern wir wollen uns betrachten darin zur Selbstkontrolle. Beim Rasieren, beim Schminken, ob die Frisur richtig sitzt oder die Krawatte, ich hoffe, die sitzt jetzt richtig. Oder sonst etwas, was wir ohne Hilfsmittelspiegel schlecht erkennen können. Manche betrachten sich auch nur, um sich selbst zu bewundern, aber das ist heute nicht das Thema. Ein Spiegel ist also dazu da, um unsere äußerliche Erscheinung zu prüfen und sie gegebenenfalls auch in Ordnung zu bringen. Doch wie ist es mit unserem Inneren? Und ich rede da nicht von unseren Organen, sondern von unserem Gewissen, unserer Seele. Katholische Gebetsbücher, wir haben ja gerade gehört, aus welchen Kreisen ich stamme, und da habe ich noch so ein altes Ding, na, Ding ist schlecht gesagt, also so ein altes Gebetsbuch von 75, die enthalten einen sogenannten Gewissensspiegel oder auch Beichtspiegel genannt. Und ich habe da mal reingeschaut, seit ungefähr 30 Jahren das erste Mal wieder oder 40 Jahren, und ich muss sagen, der ist gar nicht mal so schlecht, weil er dir vor Augen hält, was du dich selbst nicht fragst. Wie sieht dein Leben mit Gott aus? Das ist der erste Spiegel. Fand ich gut. Diesen Gewissensspiegel, den gibt es schon seit dem 14. Jahrhundert und den gibt es auch heute noch. Allerdings ist dieser Gewissensspiegel natürlich der menschlichen Mentalität unterworfen, wird der Zeit und auch der Lehre angepasst. Und deshalb ist er auch nur bedingt tauglich für die wirkliche Gewissensprüfung, die wir in Bezug auf Gott haben sollten. Aber dank dem Wort Gottes haben wir einen unabhängigen, übermenschlichen Spiegel für unsere Beziehung zum Herrn. Und einen solchen Spiegel, den wollen wir heute einmal betrachten. Ich möchte uns heute das Kapitel 8 aus Hosea lesen. Kapitel 8 von Anfang bis Ende. Setze das Schofarhorn an deinen Mund. Wie ein Adler kommt es über das Haus des Herrn, weil sie meinen Bund übertreten und sich gegen mein Gesetz vergangen haben. Zu mir werden sie schreien: Du bist mein Gott, wir Israeliten kennen dich. Israel hat das Gute verworfen. Jetzt soll es der Feind verfolgen. Sie haben Könige eingesetzt ohne meinen Willen, Fürsten ohne, dass ich es billigte. Aus ihrem Silber und Gold haben sie sich Götzen gemacht, damit sie sich selbst zugrunde richteten. Dein Kalb hat er verworfen, Samaria. Mein Zorn ist entbrannt über sie. Wie lange noch sind sie unfähig zur Reinheit? Denn aus Israel stammt es, und ein Künstler hat es gemacht. Es ist kein Gott, sondern zu Splittern soll es zerschlagen werden, das Kalb von Samaria. Denn Wind sehen sie und Sturm werden sie ernten. Da wächst kein Halm, das Gewächs ergibt, kein Mehl, und sollte es etwas geben, so würden Fremde es verschlingen. Verschlungen wird Israel. Schon sind sie unter den Heiden geworden wie ein Gefäß, an dem man kein Wohlgefallen hat. Denn sie sind nach Assyrien hinaufgezogen. Ein Wildesel lebt für sich, Ephraim aber hat sich um Geschenke Liebhaber angeworben. Weil sie sich den Liebhabern unter den Heidenvölkern anwerben, so will ich diese jetzt auch haufenweise herbeibringen. Und bald werden sie zu leiden haben unter der Last des Königs der Fürsten. Weil Ephraim viele Altäre baute, um zu sündigen, so sind ihm die Altäre auch zur Sünde geworden. Wenn ich ihm mein Gesetz auch noch so oft vorschreiben würde, so halten sie es doch für etwas Fremdes. Die Schlachtopfer, die sie mir schenken, bringen sie da wie gewöhnliches Fleisch und essen es. Der Herr hat kein Wohlgefallen an ihnen. Jetzt wird er an ihre Schuld gedenken und ihre Sünden strafen. Sie sollen nach Ägypten zurückkehren, weil Israel seinen Schöpfer vergaß und sich Paläste baute, Und weil Juda viele Städte befestigte, so will ich Feuer in seine Städte senden, das seine Prachtbauten verzehren soll. In der letzten Predigt haben wir schon von Israels falschem Leben und seinem Vertrauen auf falsche Bündnisse gehört. Das Ergebnis ist die Warnung Gottes. Wie schon in Hosea 5,8 soll das Schofarhorn geblasen werden, um vor Gefahr zu warnen. Doch anstatt auf Adlersflügeln in Sicherheit gebracht zu werden, sind sie die Beute des Adlers. Und dieser Adler ist Assyrien, die Nation, von der die Israeliten sich Hilfe erhofften, wird zu ihrem Untergang beitragen. Israel, also das Nordreich in diesem Fall, wird als das Haus des Herrn bezeichnet. Eine Bezeichnung, die wir auch für die Christenheit haben. Aber was fehlt dem Haus des Herrn Israel? Das ist echte Umkehr. Echtes Bekenntnis zu Gott. Ja, sie rufen ihn an, aber sie vergessen, ihre Sünden zu bekennen und um Vergebung zu bitten. Sie haben das Gute, den wahren Gott, verworfen. Ein paar Ausnahmen gibt es immer, zum Beispiel Hosea. Es lebte aber keiner in Israel in der wahren Nachfolge. Keiner suchte den Herrn und keiner kehrte von Herzen um oder betete ihm von Herzen an. Und darum kommt unausweichlich das Gericht. Immer wieder hatte Gott gewarnt, seine Propheten geschickt. Aber er kann Sünde nicht einfach ungestraft lassen oder gar ignorieren. Doch Israel schreit zu Gott: Du bist mein Gott, wir Israeliten kennen dich. Und Gott erkennt sie nicht. Warum dieses Schreien Gott nicht annimmt, wollen wir jetzt einmal näher betrachten. Und vor allem, was dieser Text, das ist der zweite Punkt, mit uns, der Christenheit zu tun hat. Mit sogenannten Namenschristen, aber auch mit wahren, wiedergeborenen Christen. Das sind die drei Punkte. Es ist etwas anders, als wir es gewohnt sind. Lasst euch darauf ein. In den Versen 3-6 legt Gott die Grundlage des Gerichts dar. Israel hat das Gute verworfen. Nur einer ist gut, und das ist Gott allein. Und weil sie das Gute verworfen haben, haben sie somit Gott verworfen. Und deshalb folgt das Gericht. Israel könnte noch 1000 Mal rufen: Du bist mein Gott, wir kennen dich. Doch ihr Handeln, ihr Wandeln widersprach dem. Und das nicht erst in den letzten Jahrzehnten, sondern in den letzten Jahrhunderten. Sie setzten Könige ein, gegen Gottes Willen. Und das schon vor der Teilung Israels. 1. Samuel 8, die Verse 7-8 möchte ich uns lesen. Da sprach der Herr zu Samuel: Höre auf die Stimme des Volkes in allem, was sie dir gesagt haben. Denn nicht dich haben sie verworfen, sondern mich haben sie verworfen, dass ich nicht König sei über sie. Wie sie es immer getan haben von dem Tag an, als ich sie aus Ägypten heraufgeführt habe, bis zu diesem Tag, in dem sie mich verlassen und anderen Göttern gedient haben, genauso tun sie es auch mit dir. Israel wollte einen König über sich haben, wie die Heidenvölker. Und Gott hat ihnen einen König gegeben, Saul, schön von Gestalt, ein Kopf größer als alle anderen. Und er machte auch einen guten Anfang, hatte aber ein schlechtes Ende. Anstatt sich dem vollkommenen, gerechten Gott als König unterzuordnen, wollten sie einen Menschen über sich haben. Menschen, die als Könige und Fürsten auf ihren eigenen Vorteil bedacht waren. Nicht immer das Wohl des Volkes im Blick hatten und bis auf einige Ausnahmen, vor allen Dingen im Südreich, schon gar nicht die Herrschaft mit Gott teilen wollten. Auch den Reichtum, den das Volk Israel mittlerweile bekommen hat, verdanken sie Gott und sie verbrauchten es für Götzen. Auch das sehen wir schon in den jungen Jahren des Volkes. Nach dem Auszug aus Ägypten machten sie sich aus den goldenen Ohrringen, die sie hatten, einen Kalb, um es anzubeten, damit sie wissen, das ist unser Gott, dem folgen wir. Noch war es ein Gott. Und dieser Götzendienst war einer ihrer ersten Taten in der Wüste, noch bevor das Haus, also die Stiftshütte, gebaut wurde. Dieser Götzendienst, der zieht sich durch die ganze Geschichte Israels und wurde immer schlimmer. Bis hin zu den goldenen Kälbern, die Jerobeam aufstellen ließ, damit das Volk nicht nach Jerusalem wanderte. Und letztendlich verwarfen sie Gott damit, nicht nur als Herrscher, sondern auch als den allein anbetungswürdigen Gott. Das Volk hat das Gute verworfen. Und darum verwarf der Herr ihr Kalb, Vers 5. Einst wird dieses Kalb zu splittern, wie damals in der Wüste, als Mose es einschmolz und zu Pulver zermalmte. Und so wird auch das Kalb Samarias durch die Assyrier möglicherweise zu splittern gemacht worden sein, zerschlagen worden sein. Die Verse 7 bis 10 verdeutlichen, wie gefährlich schon kleine, unbedeutend scheinende Sünden sein können und einen Sturm des Verderbens hervorrufen. Und diesem Sturm ist man schutzlos ausgeliefert. In der Wüste war es ein Bild. Im Nordreich wollte man verhindern, dass sie zu Jerusalem ziehen. Und nun hatte man die Götzen der Heiden neben den wahren Gott gestellt. Was Hosea im Zusammenhang von 8, 7 sagen will, hat Israel gewiss sehr gut verstanden. Wenn es Götzenbilder mit seinem Silber und Gold herstellt, dann werden sie einst ein gewaltiges Gericht des Herrn ernten. Und dieses Gericht wird deutlich, indem Gott Wohlstand, ja sogar das Notwendigste zum Leben, dem Volk entzog. In dem Land, in dem Milch und Honig fließen sollten, gab das Gewächs nichts mehr her. Und das Wenige, was es gab, wurde noch von Fremden geraubt, verschlungen. Die Götzen aus Silber und Gold waren keine Hilfe. Nie waren sie eine Hilfe und werden es auch nicht sein. Im Gegenteil, sie wurden zum Untergang des Volkes. Aber anstatt sich zu besinnen und zu dem wahren Gott umzukehren, wandten sie sich den Heiden zu, wie wir schon in Kapitel 7 gelesen haben. Ihr Reichtum brach immer weiter weg. Sie mussten den umliegenden Völkern Geschenke machen. Sie mussten sich Liebhaber anwerben. Und sie vergaßen völlig ihre Bestimmung als Volk Gottes, dass sie ein Zeugnis für den Herrn sein sollten unter den heidnischen Nationen. Hosea verwendet das Bild des Wildesels, von dem wir schon in Hiob lesen können, der unabhängig von Menschen, anders als Schafe, allein auf Gottes Versorgung angewiesen ist. Ein Wildesel lebt für sich allein. Israel hat seinen Versorger beiseite gestellt und hatte eigentlich nichts mehr, was sie anderen geben könnten. Sie waren wie ein kaputtes Gefäß, wie ein Fass ohne Boden. Keiner braucht sowas. Weil sie sich anderen Völkern anbiederten, anstatt treu zu Gott zu stehen, hat er die Heidenvölker haufenweise zu ihnen gebracht. Aber eben nicht zur Rettung, sondern zu ihrem Leidwesen. Sie haben Wind gesät und Sturm geerntet. Es ist ja nicht so, dass Israel seinen Gott völlig vergessen hat. Wir kennen dich, haben sie geschrien. Aber sie haben ihn eben zu einem von vielen gemacht, zu einem Gott von vielen Göttern. Weil Ephraim viele Altäre baute, um zu sündigen, so sind ihm die Altäre auch zu Sünde geworden. Diese vielen Altäre zu Sünde finden sich schon unter Salomo, dem weisesten aller Herrscher. Trotz seiner Weisheit missachtete er das Gebot, das Gott gab. 5. Mose 17, 17. Er, also der König, soll auch nicht viele Frauen nehmen, damit sein Herz nicht auf Abwege gerät. Auch soll er sie nicht zu viel Silber und Gold aufhäufen. Diese vielen Frauen Salomos aus diesen heidnischen Völkern wendeten, als er alt wurde, sein Herz auf die Götzen. Auf die Götzen der Heidenvölker. So, dass sein Herz nicht mehr ungeteilt mit dem Herrn, seinem Gott, war wie das Herz seines Vaters David. Lesen wir in 1. Könige 11. Ephraim, also das Nordreich Israels, betete Gott aus Gewohnheit an, nicht aus dem ganzen Herzen. Aber es ist unmöglich, Gott gleichzeitig mit anderen Götzen anzubeten oder gar zu dienen. Wer das tut, tauscht den wahren Gottesdienst gegen religiöse, inhaltslose Rituale aus. Die vielen Altäre offenbaren das fehlende Vertrauen, den fehlenden Glauben an den einen Gott des Himmels und der Erde. Die Opfer, die sie bringen, werden als nichts Besonderes erachtet. Es ist heuchlerische Frömmigkeit. Gott hat doch die Opfer eingesetzt, damit man sich der Schuld bewusst ist, die man aufgeladen hat, und dass da ein anderer für leiden muss, in diesen Fallen Schafe und Rinder, und dass man das selbst nicht machen muss. Mit den Opfern, die die Israeliten brachten, wird weder echter Dank noch echte Buße verbunden. Israel mag es noch so laut bekunden, Gott zu kennen, doch ihre Handlungsweise offenbart ihre Unkenntnis. Ich kenne unsere Bundeskanzler Olaf Scholz, Angela Merkel, auch Gerhard Schröder, der kommt sogar aus unserer Ecke, aber ich weiß nichts über sie. Ich weiß nur das, was sie in ihrem Tätigkeitsfeld getan haben, also der spricht der Politik. Aber ich kenne ihre Hobbys nicht. Ja, Angela Merkel macht Langlauf, aber Olaf Scholz? Bis gestern wusste ich nicht mal, dass er verheiratet war. Ich kenne Olaf Scholz nicht. Ich weiß nicht, wie er ist. Aber Israel konnte Gott kennen, denn sie hatten eine besondere Offenbarung bekommen. Von Gott persönlich. Und immer wieder hat er sie darauf hingewiesen, durch die Propheten. Sie waren das auserwählte Volk. Aber sie sind ihrem Auftrag nicht gerecht geworden. Es folgt, was folgen muss: Gericht. Die Israeliten flohen vor den Assyrern. Wohin? Nach Ägypten. Aber Ägypten steht für Knechtschaft, der Knechtschaft, aus der Gott sie befreit hat. Sie sind wieder dort, wo sie angefangen haben. Sozusagen alles auf Null zurückgesetzt, sind in der Knechtschaft und beginnen wieder von Neuem zu seufzen und zu schreien. Und dieses Gericht gilt auch für Juda, für die Juden, die vor Nebukadnezar nach Ägypten geflohen sind, wie wir lesen können. Anstatt nach Babylon weggeführt zu werden, um 70 Jahre, so die Verheißung, dann entsprechend wieder zurückzukehren. Aber dennoch wurde Jerusalem und der Tempel vernichtet. Gott hat viele Propheten zum Volk Israel gesandt, um sie von ihrem falschen Weg wieder auf den rechten Pfad zu führen. Angefangen mit Mose, über Hosea und auch Johannes den Täufer, bis hin zu unserem Herrn Jesus Christus. Er hat immer wieder ermahnt, hat die Gebote aufgefordert, die Gebote recht zu beachten. Jesus hat sie sogar vorgelebt. Doch Israel hielt an ihrem falschen Gottesdienst fest. Der Selbstbetrug Israels soll aber auch eine Warnung für uns sein. Gott hält uns einen Spiegel, einen Gewissensspiegel vor, damit wir uns prüfen und erkennen, was unser Selbstbetrug ist. Viele nennen sich Christen, aber ihre Taten bezeugen etwas völlig anderes. Es sind Namenschristen. Sie haben den äußeren Anschein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Von solchen wende dich ab, schreibt Paulus zu Timotheus. Auch Namenschristen sind gottlos. Der Herr warnt persönlich vor solchen sogenannten Christen. Matthäus 7, 21 bis 23. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird das Reich in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Welch vernichtendes Urteil. Es ist tragisch, Werke zu tun, die Gott wohlgefällig sein müssten, aber unter der völlig falschen Voraussetzung getätigt wurden. Aus der völlig falschen Motivation geschehen. Viele leben christlich, gehen Sonntag für Sonntag zum Gottesdienst, sagen auch, Herr, du bist mein Gott, ich kenne dich. Doch sie hinterfragen nicht, ob Gott sie kennt, ob sie seine Kinder sind. Sie berufen sich wie Israel auf ihre Abstammung. Ich komme aus einer christlichen Familie, ich bin konfirmiert, habe die Kommunion erhalten, Taten. Vielleicht haben sie sogar Gott irgendwie gedient. Das geht offensichtlich, denn wir haben es gerade gelesen. Doch muss der Herr dieses Urteil über sie fällen. Ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Wie geht das? Sehen wir doch einmal auf die Verse 3 bis 6, in denen Gott über die Israeliten ausspricht, dass sie das Gute verworfen haben. Auch Namenschristen haben das Gute verworfen. Sie erkennen an, dass Jesus das Leben ist und dass von ihm die Rettung kommt, ja. Aber über ihr Leben wollen sie selber bestimmen. Bei keiner ihrer Entscheidung, ob groß oder klein, wird Gott gefragt. Sie beten zu Gott, bitten um Beistand, jedoch nicht, um ihm besser dienen zu können, sondern um eigene Wünsche erfüllt zu bekommen. Der Namenschrist bleibt sich selbst sein Herr. Er will sein Leben nicht abgeben. Er ist sein eigener König. Eigener König, nicht von Gott eingesetzt. Sicher können wir auch Entscheidungen treffen. Doch wenn jemand nie nach dem Willen Gottes fragt, bei Beruf, bei Ausbildung, bei der Eheschließung oder wem man heiraten soll, dann muss man sich fragen, ist das ein Christ? Zweifel wären angebracht. Auch der Besitz eines Namenschristen wird nicht für das Reich Gottes verwandt. Natürlich müssen wir Miete, Essen und auch andere Sachen bezahlen. Aber brauchen wir jedes Jahr ein neues Handy, das auf dem neuesten Stand der Technik ist? Oder andere Luxusgüter, ohne die das Leben ja nicht mehr lebenswert ist? 1. Korinther 6, 12. Alles ist mir erlaubt. Aber nicht alles nützlich. Alles ist mir erlaubt. Aber ich will mich von nichts beherrschen lassen, so Paulus. So sollte ein Christ sein. Es ist nicht verboten, viel Geld zu verdienen. Aber damit dienen. Wem diene ich damit? Mir selbst? Oder unterstütze ich das Reich Gottes? Bei den Namenschristen ist das Ich der Vordergründige, dem gedient werden soll. Es geht dabei nicht um die Größe einer Spende oder einer Gabe. Die arme Witwe warf mit ihrem Schärflein mehr in den Opferkasten als alle, die eingelegt hatten. Denn alle haben von ihrem Überfluss eingelegt, diese aber hat von ihrer Armut alles eingelegt, was sie hatte. Ihren ganzen Lebensunterhalt, sagt Jesus über sie. Und diese Herzenshaltung und diese Hingabe zu Gott ist das entscheidende Kriterium. Alles, was wir haben, kommt von Gott. Und wir sollten es nicht nur für unsere Gelüste verwenden. Die Verse 7 bis 10 verdeutlichen weiter die Herzenshaltung eines Namenschristen. Israel versuchte mittels Geschenke, sich Gunst anderer zu erwerben. Und was machen Namenschristen? Ihr Selbstwert versuchen sie durch ehrenamtliche Tätigkeiten oder durch ihre Familie zu verwirklichen und zu erhöhen. Freude sucht man in Hobbys, in Unterhaltungsindustrie oder in Freundschaften. Liebe sucht man in sozialen Kreisen, bei Haustieren. Erfüllung soll der Beruf oder die Karriere bringen. Frieden erhofft man sich in der Politik, im Idealismus, im sozialen Engagement. Und was fehlt? Es fehlt Gott. Man sucht ihn nicht. Man sucht nicht bei Gott all diese Dinge. Man sucht keine Hoffnung bei ihm, man sucht keine Sicherheit bei ihm. Und das Wohlergehen, das können wir ja auch durch Sport und gute Ernährung erlangen. Das alles ist ja nicht schlecht. Wir sollen ja unseren Tempel, er ist ja der Tempel des Heiligen Geistes, auch in Ordnung halten. Aber es sollte uns nicht zur Religion werden. Und wenn ich Liebe, Hoffnung, Erfüllung, Friede und so weiter nur in diesen oben genannten Aufzählungen suche und nicht in Christus, bin ich dann ein guter Christ? Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Wer darin Christus dient, der ist Gott wohlgefällig und wird auch von Menschen geschätzt. Ansehen. In Christus haben wir alles, was wir brauchen. Ohne ihn ist alles Mühen leer und vergeblich. Der Namenschrist sucht aber eben die Erfüllung in der Welt. Und die Welt, sie wird ihn überwältigen, dass er anstatt Erfüllung zu finden, darunter zu leiden hat. Wie viele Menschen sind heutzutage gestresst, weil sie eben nicht alles das, was sie haben möchten, bekommen können. Es ihnen aber immer wieder vor Augen gehalten wird. Du brauchst jenes und das ist ein Must-Have und was weiß ich nicht alles. Das einzige Must-Have, was wir haben müssen, ist Christus. Jesus nennt diese Namenschristen sogar Gesetzlose. Wer sind die Gesetzlosen? In Vers 11 warnt uns so sehr, weil Ephraim viele Altäre baute, um zu sündigen. Die vielen Altäre stehen für die vielen Götter und Götzen, die Israel anbetete. Gott war zwar bekannt, aber ihr Verhältnis zu ihm war wie zu den Götzen. Der einzig wahre Gott war ihnen nicht mehr als ein Götze. Man kann aber nicht mehrere Götter neben Gott, den Gott des Himmels, haben. Ebenso wenig, wie man zwei Herren dienen kann, ohne den einen zu hassen. So kann man auch nicht die Welt lieben und was in ihr ist. Und in 1. Johannes 2,15 lesen wir, habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Wir sollten darauf achten, was wir lieben. Ephraim wurde immer wieder in die Gebote Gottes durch die Propheten eingeführt, an sie erinnert. Und doch so oft Gott dies auch noch tun würde, bliebe es etwas Fremdes, lesen wir in Vers 12. Und so geht es auch den Namenschristen. Er geht zum Gottesdienst jeden Sonntag, hat viele Predigten gehört, liest vielleicht sogar die Bibel. Aber das Bekenntnis an den Herrn, das fehlt. Weder Arbeitskollegen noch Nachbarn wissen, dass er Christ ist. Seine Familie sieht keinen Unterschied zu seinem früheren Leben und seinem jetzigen Leben. Seine Handlungsweise unterscheidet ihn nicht von der Welt, unterscheidet ihn nicht von Ungläubigen. Das Wort Gottes wirkt sich nicht in seinem Leben aus. Wird gesagt, Gehorsam ist wichtig, wird dagegen gehalten, das ist Gesetzlichkeit. Sagt man, heiliger Lebensstil ist eines Christen Merkmal, wird dies als heuchlerische Frömmigkeit ausgelegt. und die Hingabe des gesamten Lebens für Christus. Entschuldige mal bitte, ist das nicht ein wenig übertrieben? Natürlich ist es nicht übertrieben. Es ist gefordert. Und dagegen wird die Gnade als Argument noch hergenommen, jede Sünde zu rechtfertigen. Denn man ist ja frei. Die Gnade macht frei. Und so tut man, was man gerne möchte, ohne zu fragen, ob Gott es möchte. Die Schlachtopfer, die die Namenschristen bringen, sind zwar kein Fleisch, aber es sind die Dienste, die sie für die Gemeinde tun. Für sie ist dieser Dienst ein Ehrenamt. Ein Ehrenamt wie in irgendeinem anderen Verein. Die Gemeinde ist nichts Besonderes. Sie ist eine Gemeinschaft, ein schönes Miteinander. Die Ehre Gottes oder die Herrlichkeit des Evangeliums ist nicht maßgeblich. Hauptsache, dir geht es gut. Du fühlst dich wohl. Im Vordergrund stehen die Menschen, denen man dient oder die selber dienen. Es ist gut, anderen zu helfen, aber nicht, dass man den Seelenfrieden darin findet. Den Seelenfrieden kann nur Gott bringen. Entschuldigung, jetzt lässt sich das nicht umschreiben. Der Dienst in der Gemeinde, der ist etwas Besonderes, denn es geht in der Gemeinde um den Dienst auch am Herrn, nicht nur um unseren Nächsten, sondern als erstes geht es immer um ihn, um den Herrn, dem Haupt der Gemeinde. Und dadurch werden wir gesegnet. Und alles, was ihr tut, das tut von Herzen. Als für den Herrn und nicht für Menschen, lesen wir in Kolosser 3,23. Ein Namenschrist ist kein Christ, denn er hat keine Wiedergeburt erfahren. Er hat Wind gesät und wird Sturm ernten. Er beruft sich auf seine Taten, auf seine Fähigkeiten, auf seine Abstammung, ohne den wahren Spiegel zur Hand zu nehmen, spricht das Wort Gottes, um sich darin zu prüfen. Wenn ein solcher Mensch behauptet, du bist mein Gott, ich kenne dich, wird Jesus dagegen halten, ich habe dich nie gekannt. Weiche von mir, du Gesetzloser. Was bist du? Ein Christ oder ein Namenschrist? Für das Volk Israel war das Gericht bereitet, da sie nicht mehr ihren falschen Gottesdienst erkannten und so die wahre Umkehr fehlte. Für dich gibt es Hoffnung. Noch kannst du dich prüfen, wirklich ehrlich prüfen. Und noch kannst du die Barmherzigkeit Gottes, die Christus gewirkte Gnade erhalten. Und das ist mein dritter Punkt, die Barmherzigkeit Gottes. Und deshalb schauen wir uns nochmal diesen Textabschnitt an. Ja, ich weiß, jetzt wird es langsam langweilig, aber es ist gleich vorbei. Er, Gott selbst, hat den Ausweg aus unserem Selbstbetrug geschaffen. Er ist die einzige Hoffnung auf Rettung. Denn wir alle waren irgendwann mal Selbstbetrüger und dachten, wir dienen Gott oder alles in meinem Leben ist in Ordnung. Und dann kam Jesus wirklich in unser Leben, trat rein, machte sauber. Und was noch nicht sauber ist, wird er noch sauber machen. Jesus hat das Gute nicht verworfen, denn er selbst ist der Gute, der für uns verworfen wurde. Er ist von uns Menschen abgelehnt worden. Und um unserer Missetaten, um meiner Missetaten, wandte sich auch der Gottvater von seinem Sohn ab. Wenn auch nur kurz. Jesus, der wahre König der Könige, der Friedensfürst, hat sich völlig unter den Willen des Vaters gestellt und danach gehandelt. Er hat seinen Reichtum, den er in der Herrlichkeit hatte, nicht missbraucht. Vielmehr hat er diese Herrlichkeit verlassen. Er hat sich erniedrigt zum Menschen. Er entäußerte sich selbst und nahm die Gestalt eines Knechtes an. Wegen unserer Missetaten wurde er zerschlagen. Er, der wahre Schöpfer, wurde von seinen eigenen Geschöpfen ans Kreuz geschlagen. Jesus hat das alles erlitten, um uns von der Sünde freizukaufen, um uns vor dem Gericht über unsere Sünde zu erlösen. Und darin zeigt er uns zugleich, was ein Leben in Gottesfurcht und echtem Glauben ist. Philipper 2,8. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Er erniedrigte sich selbst, damit wir erhöht wurden. Und so soll der wahre Christ leben. Wie wir nun Christus Jesus den Herrn angenommen habt, wie ihr nun Christus Jesus den Herrn angenommen habt, so wandelt auch in ihm, schreibt Paulus zu den Kolossern. Das heißt, die Herzenshaltung Jesus sollte unser Maßstab sein. Der Mensch ist nicht sein eigener Herr, sondern Gott allein, so wie Jesus den Vater über sich hatte und gehorsam war bis zum Tod. Jesus lebt in seiner Zeit auf der Erde im festen Vertrauen auf Gott und das in einer unerschütterlichen Abhängigkeit. Als er Hunger hatte, als er Durst litt, ließ er sich nicht verführen. Er war 40 Tage in der Wüste und der Teufel wollte ihn verführen. Mach doch Brot aus den Steinen. Er hat es nicht getan. Er machte keine Kompromisse, ging keine Bündnisse mit der Welt ein. Der Vater konnte ohne Abstriche sagen, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Und dennoch wurde er zu dem allerverachtetsten Gefäß für uns. Jesaja 53,3. Verachtet war er und verlassen von den Menschen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. So verachtet war er. Und wir achteten ihn nicht. Und in Vers 5 heißt es, doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Durch sein Leiden wurde uns der Weg in die ewige Herrlichkeit eröffnet. Und zugleich zeigt er auf, wie der wahre Glaube seinen Halt, seine Erfüllung, seine Stärke, seinen ganzen Inhalt nur in Gott sucht und nirgends sonst. Und mit diesem Vertrauen und dieser Hingabe soll der wahre Christ leben. Jesus wurde dem Vater auch nie untreu. Er diente ausschließlich dem Vater. Sein Gottesdienst war vollkommen. Er suchte nicht das Seine. Er suchte nicht ein etwas leichteres Leben, sondern er wollte kompromisslos den Willen des Vaters erfüllen. Und er erfüllte den Willen des Vaters. Von ihm wird gesagt, er erfüllte das Gesetz bis ins kleinste Detail. So wie Gott es haben wollte und nicht wie es Menschen gemacht haben. Und am Ende seines Dienstes brachte Jesus sich selbst dar als das vollkommene Schlachtopfer. Er gab freiwillig sein Leben für uns Sünder. Er wurde zur Sünde gemacht, damit der Gerechtigkeit Genüge getan wurde, der Zorn Gottes gestillt wurde und damit der Fluch der Sünde besiegt ist. Und das zeigt uns wiederum, dass der wahre Glaube das Reich Gottes als erstes Ziel hat, aber auch alles daraus erhält. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Und mit dieser Ausrichtung unseres Herrn Jesus soll der wahre Christ leben. Die Herzenshaltung, das Vertrauen, die Hingabe, die Ausrichtung, das Lebensziel unseres Herrn Jesus sollen der Maßstab, sollen unser wahres Christenleben bestimmen. Aber das können wir nicht aus uns. Es ist nicht an uns, es zu erreichen durch gute Taten, sondern wir müssen unser Leben in Christus haben. In ihm haben wir die Fülle des Lebens, die Freude, den Frieden. Und das ist eine Freude und ein Friede, wie ihn die Welt nicht geben kann. Ein Vers, bevor Jesus diese traurige Worte sprach, geh weg von mir, ich kenne dich nicht, sagte Jesus, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird das Reich des Himmels eingehen. Da sagte er, darum, also in Vers 7, in Kapitel 7, Vers 20 Matthäus, darum werdet ihr sie an ihren Früchten erkennen. Wer wahrhaftig an Jesus Christus glaubt, ist wiedergeboren und eine neue Schöpfung. Der ist mit dem Heiligen Geist versiegelt. Er hat die Freiheit und den Willen Gottes zu dienen und ihm gehorsam zu sein. Bei Gehorsam und Dienen, da denken wir nicht zuerst an Freiheit, oder? Aber genau das ist es, Freiheit. Und daran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten, schreibt Johannes. Das ist keine Pflichtaufgabe, sondern es geschieht aus der Liebe zu Gott, die durch seinen Geist in uns entfacht wird, der uns das Wollen und das Vollbringen schenkt. Die Frucht des Geistes wird in seinem Leben sichtbar. Ein solcher Mensch kann in echten Frieden und in echter Freude und in echter Hoffnung und aus echter Gnade leben. Keine falsche Hoffnung, wie sie die Religion anbietet. Hosea hält uns einen Spiegel vor. Gott hält uns einen Spiegel vor. Und worauf vertraust du? Vers 14. Weil Israel seinen Schöpfer vergaß und sich Paläste baute und weil Juda viele Städte befestigte, so will ich Feuer in seine Städte senden, das seine Prachtbauten verzehren soll. Alles, was dem Volk Israel wichtig und teuer war, wurde vernichtet, weil sie auf den falschen Reichtum setzten. Was nutzen uns ein paar schöne Jahre in diesem Leben, wenn die Ewigkeit im Höllenfeuer verbracht werden muss? Für wen und für was lebst du? Halte dich an den Herrn. Baue an seinem Reich. Vertrau auf ihn. Lebe für ihn, damit er einst zu dir sagt, ich kenne dich. Du bist mein Kind. Amen. Wir wollen noch einmal aufstehen und Gott dafür danken, dass wir die wahre Hoffnung in Jesus haben dürfen. Dass wir jetzt noch Zeit haben, zu ihm umzukehren. Dass wir einen Spiegel vorgehalten bekommen, der uns zeigt, wie wir es wirklich sind. Großallmächtiger Gott, Herr Jesus, du reichst uns die Gnade dar. Durch deinen Tod am Kreuz auf Golgatha hast du den Zorn des Vaters gestillt, das Gericht über uns abgewandt, wenn wir zu dir kommen. Wenn wir dich annehmen als unseren Herrn, als unseren Retter, wenn wir dich von ganzem Herzen lieben. Und das können wir, weil du uns dazu befähigst durch deinen Heiligen Geist. Wir danken dir, dass du uns immer wieder vorhältst, was falsch läuft, damit wir es berichtigen lassen können. Wir können es nicht von uns aus, aber du bist da, damit es getan wird. Wir müssen nur Ja dazu sagen. Hilf uns, dass wir Reben an dir sind, denn du bist der Weinstock. Reinige du uns, damit wir viel Frucht bringen, damit wir noch mehr Frucht bringen, nicht zu unserer Ehre, Herr, zu deiner Verherrlichung, zum Segen für die Menschen. Es geht um dich allein, um dich, großer Gott. Amen.